Die komplette Sendung mit Musik steht eine Woche nach Ausstrahlung als Stream auf bermudafunk.org bereit. Für diesen Podcast musste die Musik leider entfernt werden.
Hast du für heute alles eingepackt?
Ich denke schon.
Gehen wir es nochmal durch. Fanfaren?
Check.
Frauenchor?
Yep.
Dudelsack?
Ist da.
Eisberg?
Da haben wir ein rechtes Problem. Wir sollen die Musik nehmen.
Wenn es nicht anders geht.
Einen schönen guten Abend, hier ist wieder Take 42. Wir sind
Andi
und Marco. Ihr hört uns im Bermudafunk in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4, im Kabelnetz sowie im Livestream auf bermudafunk.org. Und unser Thema ist heute der Komponist James Horner. Wie gesagt, James Horner, ein Komponist, der die Soundtracks zu sehr vielen bekannten Filmen gemacht hat, so zum Beispiel Die Frau in Rot, Gorky Park, Cocoon, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Der Grinch, Jumanji, Die Akte, Pfeife der Mauswanderer, Die Maske des Zorro oder auch Meister Dax und seine Freunde.
Und all das spielen wir heute nicht.
Natürlich nicht. Wir spielen die richtig bekannten Sachen, aber erstmal ein kleines Quiz.
Jetzt kommt die Rache von letzten Monat.
Und den, Monaten davor. Andi.
Bitte.
Was denkst du, zu wie vielen Filmen hat James Horner 1995 die Musik geliefert?
11 Stück.
Falsch. Ein bisschen weniger.
9.
Noch ein bisschen weniger.
7.
Noch ein bisschen weniger.
Einer.
Ein bisschen mehr.
Sag schon.
6 Stück. Zu 6 Filmen. Also 6 Filme kamen 1995 ins Kino, wo James Horner die Musik gemacht hat. Welcher seiner Soundtracks ist der erfolgreichste?
Titanic.
Richtig. Zu wie vielen Produktionen hat James Horner die Musik insgesamt geliefert?
Boah.
Ballpark Figure?
Ja, ich überlege gerade grob überschlagen. 5 pro Jahr. Sagen wir mal 100. Einfach mal, um eine gerade Zahl rauszuhauen.
158.
Ja, okay.
Der Mann ist sehr beschäftigt.
Mhm.
Also, wie gesagt, nicht alles spielen wir davon, nicht alles können wir davon spielen. Wir fangen jetzt direkt mal mit einem Film an, der ihn auch bekannt gemacht hat. Und das ist nämlich Star Trek 2, Der Zorn des Khan von 1982. Der Film bzw. die Geschichte aus diesem Film basiert auf einer Folge aus der Serie von 1967 und greift den Bösewicht von damals auf. Übrigens ein Novum in der Kinogeschichte. Star Trek 2 war übrigens wesentlich erfolgreicher als der erste Teil der Filmreihe und führte dann auch dazu, dass Gene Roddenberry, der Erfinder der Serie und maßgeblich beteiligt an der ersten, am ersten Teil, aus der Produktion des zweiten Filmes im Wesentlichen herausgehalten wurde.
Da sich Paramount den Komponisten des ersten Films, Jerry Goldsmith, nicht mehr leisten konnte, war man auf der Suche nach einem jungen Ersatz. Die Wahl fiel auf den damals 28-jährigen James Horner, der erst 3 Jahre zuvor überhaupt in Hollywood angekommen ist. Bei seiner Arbeit orientierte er sich mit seiner Interpretation von Star Trek musikalisch eben an der Originalserie, wob ein bisschen Seefahrtsabenteuer ein und schuf mit einem 91-köpfigen Orchester das, was ich ja gern den Horner-Bombast nenne. Also Fanfaren vorneweg, voller Streichereinsatz, dann alle Blechbläser rein und der Zuschauer weiß Bescheid, da kommt jetzt was Großes.
Horner hat ja auch die Musik zum dritten Teil dann gemacht, der übrigens thematisch und also von der Story her quasi nahtlos im Endeffekt an den zweiten Teil anschließt.
Und danach konnte sich Paramount auch Horner nicht mehr leisten, weil dann wurde er zu teuer, also zu erfolgreich.
Da hätte vielleicht Paramount etwas tief in die Tasche greifen sollen. Und aus Star Trek 2 spielen wir jetzt die Titelmelodie.
Tun wir das?
Das tun wir.
Okay, dann muss ich danach noch was sagen. Alles klar. Dann Titelmelodie The Wrath of Khan, der Zorn des Khans. Horner entließ sich für seine Musik auch Teile aus Stücken der klassischen Musik, wie beispielsweise die Symphonie Nummer 1 in D-Moll, Opus 13 von Rachmaninow, dessen Anfangsthema er für plötzliche Gefahr während der Schlacht in diesem Weltraumnebel benutzte. Er hat später dieses Thema auch wieder in Filmen wie Troja, Avatar und Duell Enemy at the Gates wieder verwertet. Da kommen wir später nochmal drauf, weil das für Horner so ein berühmt-berüchtigtes Markenzeichen geworden ist.
Horner hat sich ja nicht nur bei anderen Leuten oder Musik bei anderen Leuten geliehen. Er hat sich auch selbst bei sich selbst bedient. Nämlich eine Passage aus Aliens ist eigentlich aus dem Film Wolfen.
Mhm.
Beide sind von ihm.
Und es war das erste Mal, aber ganz sicher nicht das letzte Mal, dass er das gemacht hat.
Der nächste Film, oder?
Ja. Nächster Film ist gut.
Der nächste Film, wir machen einen kleinen Zeitsprung, auch wenn unsere Zeitreisesendung schon ein bisschen hinter uns liegt. An dieser Stelle hatte ich mit einem Schnaufen von Andi gerechnet. Danke. Und wir kommen im Jahre 1995 an. Wie bereits vorhin gesagt, war das für James Horner ein sehr, sehr beschäftigtes Jahr. Er hat nochmal wie viele Filme vertont, Andi?
158.
Im Jahre 1995
war es wie viel? Sechs.
Genau. Mit Braveheart, und das ist der Film, um den es jetzt geht, hat Mel Gibson nicht nur die Regie geführt und den Streifen produziert, er hat auch selber mitgespielt. Der Film räumte bei 10 Oscar-Nominierungen 5 ab. Weder James Horner noch Mel Gibson waren dabei, beziehungsweise Mel Gibson schon, allerdings nicht als bester Hauptdarsteller.
Und bei der Musik hat Mel Gibson auch mitgewirkt, nicht als Musiker, sondern er hat auf James Horner eingewirkt und ihn darum gebeten, dass der Ton des Dudelsacks von der irischen Julian Bagpipe gespielt wird. Anders als der schottische Dudelsack, der mit dem Mund über den Luftsack geblasen wird, wird die Julian Bagpipe nämlich über einen Blasebalg, der mit dem Arm aufgepumpt wird, also ähnlich wie bei einer Ziehharmonika, mit Luft versorgt. Und der Klang ist wesentlich feiner als bei so einem Dudelsack, da er keine zusätzlichen Pfeifen hat, die bei der schottischen Sackpfeife für dieses charakteristische Brummen sorgen. Ich habe da auch mal ein kurzes Stück rausgesucht, damit wir uns das mal anhören. Es sei denn, du hast da noch vorher noch was zu sagen.
Mach du, dann mache ich danach.
Okay.
Also die schottische Sackpfeife.
Julian Bagpipe, das ist eine irische Sackpfeife. Nein, nicht meine Sackpfeife, das ist ein irischer Dudelsack.
Hauptsache eine Sackpfeife.
Nein, eben. Also, Stück Morney's Dream mit der Julian Bagpipe. Der Solist ist Eric Rickler von der Band Bad Haggis, der auf dem Soundtrack so ganz nebenbei auch den Part der Soloflöte spielt.
Der Film wurde fast ausschließlich in Irland gedreht und nicht, wie man eigentlich vermuten könnte, in den schottischen Highlands. Und Mel Gibson wollte ursprünglich William Wallace gar nicht spielen, da er damals schon fand, er sei zu alt dafür. Paramount hingegen hat gesagt, sie finanzieren den Film nur, wenn er auch die Hauptrolle spielt, was er dann logischerweise auch getan hat. Und Braveheart wird häufig auch als der historisch am wenigsten akkurate Film bezeichnet.
Deswegen wird er auch von den Schotten gerade in den Highlands sehr leidenschaftlich gehasst. Da habe ich ein paar nette Kommentare im Internet zugelesen.
Auch aus Braveheart kommt jetzt noch das Stück For the Love of a Princess. Ebenfalls 1995 kam Apollo 13 in die Kinos, zu dem Horner logischerweise auch die Musik geschrieben hat. Ron Howard führte hier Regie und Tom Hanks spielt eine der Hauptrollen. Gewonnen hat der Film 2 Oscars und war insgesamt 9-mal nominiert.
Ja?
Der Satz.
Tut mir leid, Bauminute.
Der Satz, Houston, we have a problem, ist Fiktion und hat so nicht stattgefunden. In den Originaltranskripten der NASA-Mission wird der Dialog ein wenig anders wiedergegeben. Und Apollo 13 hat Ron Howard und Tom Hanks zur Doku-Reihe From the Earth to the Moon inspiriert. Die Reihe erzählt die Geschichte bzw. die Geschichten zu den Apollo-Missionen in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Und Horner sagte zu seiner Arbeit an Apollo 13, dass er es sich zur Aufgabe machte, ein musikalisches Understatement zu schaffen. Also, denn steige man zu opulent ein, erwartet der Zuschauer ein effektreiches Science-Fiction-Event und werde dann durch den Realismus eigentlich nur enttäuscht. In seinen Augen war Apollo 13 aber viel näher an der Dokumentation bzw. an einem Zeitdokument dran, weshalb er sich mehr auf ruhige Töne konzentriert hat, die auf emotionaler Ebene klingen sollten. Während des Films fällt auch auf, dass manche Szenen beispielsweise gar keine Musik haben. Also beim Unglück, das dauerte unglaublich lange, bis da wirklich das erste Instrument einsetzte.
Kann aber auch als Stilelement eingesetzt werden.
Ja, das ist schon klar. Aber es ist jetzt kein Film, der von der Musik komplett überschwappt wird. Also es gibt ja Filme, die einfach mal komplett übertünchen, damit man auch ja weiß, was gefühlt wird. Aber hier wird wirklich an vielen Stellen bewusst gar keine Musik gespielt.
Vielleicht wurde James Horner nach Noten bezahlt und sie hatten kein Geld mehr.
Ja, gut, für den Soundtrack prägend sind die militärische Trommel und die ruhige Siebenton-Fanfare einer einzelnen Trompete, die sowohl als NASA-Thema als auch als Bild für die einsame Raumkapsel dient. Die obligatorische Frauenstimme, die, auf die wir jetzt später in der Sendung noch ein paar Mal eingehen werden, wurde von Annie Lennox übernommen, die mit ihrer markanten Stimme und völlig ohne Text für bestimmte Akzente sorgt, die besonders bei der Mondumrundung ins Ohr fallen. Natürlich sorgte Horner auch bei den dramatischen Szenen wie der, bei dem Raketenstart für den adrenalinreichen Bombast, für den wir ihn lieben. Und am Ende ist halt einfach ein amerikanisch-patriotischer Soundtrack entstanden, der mit allem Pathos und seiner Dramatik einfach zu dieser NASA-Heldengeschichte passt.
Zum amerikanischen, patriotischen gibt es, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen und ich würde dann quasi direkt mal zum Thema des Films übergehen.
Also, militärische Trommel, 7-Ton-Fanfare, Thema Apollo 13.
Ron Howard und Tom Hanks haben übrigens noch bei den Dan Brown-Verfilmungen Sakrileg, Da Vinci Code und Inferno zusammengearbeitet. Und Ron Howard sagte mal über Apollo 13, dass das von all seinen selbstgemachten Filmen sein Lieblingsfilm ist. James Horners erfolgreichster Film ist auch an sich ein ziemlich erfolgreicher Streifen, nämlich Titanic.
Ist es sein Film? Sein Soundtrack meinst
du? Sein Soundtrack, danke. In dem 200 Millionen Dollar Epos spielen Leonardo DiCaprio und Kate Winslet ein relativ ungleiches Paar, das sich ineinander verliebt und dann versucht, den Untergang der als unsinkbar geltenden Titanic zu überleben. Verhindern ist nicht zu überleben. Okay. Und das Erfolg, obwohl jeder eigentlich weiß, wie der Film ausgeht, sind trotzdem Massen in die Kinos gestürmt und haben den Film bis heute zu einem der erfolgreichsten Streifen aller Zeiten gemacht. Und ganz so nebenbei hat er noch 11 Oscars gewonnen und unzählige weitere Auszeichnungen.
Und erstaunlicherweise, da kommt er nämlich wieder, der Clown der Horner. Das Hauptthema von Titanic ist durch den Song Flying Dutchman von Jethro Tull inspiriert. Ich habe es mir extra nochmal angehört. Also die Ähnlichkeiten springen einem zwar nicht direkt ins Gesicht, aber wenn man darauf achtet, also auf die Ähnlichkeiten mit zum Beispiel My Heart Will Go On, da entdeckt man doch ein paar Ähnlichkeiten. Das war übrigens auch Horners Idee, überhaupt eine Gesangsversion für den Abspann zu komponieren. Und Regisseur James Cameron war davon überhaupt nicht begeistert, weil er nicht wollte, dass die Stimmung des Films durch einen Popsong am Ende zerstört wird. Der Liedtexter Will Jennings hat sich da aber einfach mal drüber hinweggesetzt, hat zu dem fertig komponierten Ding den Songtext geschrieben, trat an Celine Dion ran, die My Heart Will Go On aber auch nicht singen wollte. Sie hat kurz zuvor Die Schöne und das Biest gesungen, also den Image-Song, und wollte ihr Glück nicht überstrapazieren. Und erst durch Simon Franklin, der mit Horner an den Synthesizer-Teilen des Soundtracks arbeitete und auch schon lange Jahre die Hits von Dion mitproduzierte, konnte sie überredet werden. Wir spielen aber jetzt Southampton, weil ich habe My Heart Will Go On gevetot.
Das ist richtig, ja.
Ich meine, wir haben es oft gehört. Wir kennen es alle, wir brauchen es nicht nochmal, oder?
Das liegt im Auge des Betrachters, aber ja, von mir aus, dann spielen wir halt erstmal
Southampton.
Andi ist auf dem Klo. Hier kommt Selene.
Da bin ich einmal unpässlich und du nutzt es schamlos aus.
Ich weiß nicht, was du meinst. Also ich fand, das war jetzt zwar eine lange Version von Southampton, aber Southampton. Mhm.
Dabei fällt mir auch was anderes ein. Du hast mich in der letzten Sendung gechallenged. Weißt du noch was?
Oh Mist, was war's? Ja, nee, ich weiß es nicht mehr.
Grease, deutsche Version, die Wanne ist voll.
Die Wanne ist voll.
Ich hätte es dabei.
Okay.
Ich kann es ja mal anspielen, da habe ich meinen Soll zumindest erfüllt.
Ja, mach mal. Also, genau.
Im Zweifelsfall ist es was für die Haut.
Wir spielen es an,
Das hast du vergessen,
ne? Ja, komm, also, ja. Boah, ist das schlecht.
Ja. So, das war einer für die Galerie, jetzt kannst du weitermachen.
Okay. 2001 kam A Beautiful Mind in die Kinos. Im Film von Ron Howard spielt Russell Crowe John Nash, den weltbekannten Mathematiker, der an Schizophrenie litt. Und damit sich Russell Crowe in den Verlauf der Krankheit besser einfinden konnte, wurde der Film in chronologischer Reihenfolge gedreht.
Für die Musik zu A Beautiful Mind musste sich Horner wieder Vorwürfe der fehlenden Originalität gefallen lassen. der hier Musik seiner eigenen Werke wieder verwendet hat. So zum Beispiel Sneakers von 1992 und der 200-Jahre-Mann von 1999. Trotzdem hat die Musik so gut funktioniert, dass A Beautiful Mind für den Oscar nominiert wurde. A Kaleidoscope of Mathematics, das ist das Lied, was wir jetzt gleich daraus spielen, wurde der damals 15-jährigen Charlotte Church, wieder eine Frauenstimme ohne Text, auf den Leib geschrieben, die bereits mit 11 Jahren vom Musical-Komponisten Andrew Lloyd Webber entdeckt wurde und nach einer Karriere als klassische Sängerin mittlerweile im Popgeschäft tätig ist. Das Kaleidoskop, in dem durch kleine Bewegungen wenige Teile in ständiger Bewegung, aber in perfekter Harmonie sind, sollte auch musikalisch den schnellen mathematischen Verstand widerspiegeln. So wird die Melodie mit immer gleichen Elementen, aber variierenden Instrumenten von ruhig zu dynamisch und zurückgetrieben, verändert sich dabei ständig und behält trotzdem seinen Charakter bei.
Insgesamt, wie gesagt, hat der Andi hat es bereits erwähnt, ein paar Oscars gewonnen, nämlich insgesamt 4 bei 8 Nominierungen, unter anderem auch die beste Regie und den besten Film. Russell Crowe ging damals trotz Nominierung leer aus, James Horner übrigens auch. Jetzt kommen wir zu einem Film, der genauso heißt wie das, was wir hier machen, nämlich Radio. Radio im Original, im Deutschen, sie nennen ihn Radio. 2003 kommt der Film von Michael Tolan in die Kinos mit Cuba Gooding Jr. und Ed Harris in den Hauptrollen. Film war eher mäßig erfolgreich, sowohl an den Kinokassen als auch bei den Kritikern. Ein eher durchwachsenes So-lala.
Würde ich jetzt so nicht bestätigen. Also ich finde, der Film, das ist genau das Richtige für Leute, die mal wieder Lust auf einen sentimentalen Film mit 70er-Jahre-Flair haben und auch durchaus mal näher am Wasser gebaut sind. Also sie nennen ihn Radio, ist einfach so ein Feel-Good-Film, der so auf ein bisschen Mitleid-Schiene läuft. Aber allein Cuba Gooding Jr. ist in der Rolle des geistig behinderten James beziehungsweise namengebend Radio hervorragend.
Für die Darstellung des James Robert Kennedy erhielt die Nominierung für die Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler.
Kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Cool. Lassen wir das mal außen vor. Ich finde den Film gut. Ich kenne mindestens eine Person, die ihn auch gut findet. Sitzt nicht neben mir. Mm-mm. Mm-mm. Die Musik zu Radio, beziehungsweise sie nennen ihn Radio, ist an sich auch kein besonders markantes Werk, hebt sich aber zumindest von den typischen Werken Horners ab, da es einfache und ruhige Musik für ebenso ein Wohlfühlmelodram ist. Gut, Wohlfühlmelodram widerspricht sich jetzt ein bisschen, aber anders kann man das jetzt gerade nicht beschreiben. Die Streicher tragen durch die Titelmelodie, während der Zuschauer auf der Leinwand ein erstes Bild vom geistig behinderten James sieht. Horner schafft dadurch unmittelbar eine starke Sympathie für diesen Charakter und legt die Stimmung auch für den kompletten Film fest. Da Horner aber eben Horner ist, wird auch diese Musik wieder von einer Frauenstimme unterstützt, in dem Fall von India Ari, eine amerikanische Singer, Songwriter, Schauspielerin und Produzentin, die 21 Grammy-Nominierungen aufweisen kann und 4-mal die Auszeichnung auch bekommen hat. Sie verschafft der Musik so den Hauch des Souls, dessen Musik Radio so sehr liebt.
Die Hauptdarsteller unseres letzten Films für heute sind blau und es sind nicht die Schlümpfe, sondern...
Ja, was?
Zu gut. Die Navi.
Danke.
Mit 3 Oscars, dafür einer für die besten visuellen Effekte und weiteren 9 Nominierungen, ist das auch eine zwar eher durchwachsene, aber dann doch recht respektable Quote. Und die durchschnittliche Renderzeit für eine normale Szene des Films waren 47 Stunden. Die Zigarette von Sigourney Weaver ist übrigens auch aus dem Computer. Und wir sprechen natürlich von Avatar.
Der erste echte 3D-Film, der ins Kino gekommen ist.
Der übrigens auch den Oscar für die beste Kamera erhielt.
Schön. Hast du keine
Brücke für mich? James Horner hat übrigens mal in einem Interview gesagt, dass er die Idee zu Avatar hatte, als er Pocahontas sah.
Ganz komisch, die Ähnlichkeit ist ja unverkennbar.
Wirklich extremst verblüffend, ja.
Ja, und Horner hat sich ja dann auch da wirklich in die Arbeit gestürzt. Also Horner war ja ohnehin ein Arbeitstier. Der hat in der Regel pro Jahr mindestens 3 große Produktionen rausgehauen. Trieb es 1993 mit 11 Arbeiten auf die Spitze. Deswegen halt am Anfang mein Tipp mit 11 Arbeiten. Und so umso bemerkenswerter ist es, dass er von 2008 an fast 2 Jahre lang ausschließlich an der Musik für Avatar gearbeitet hat. Also er sagte später, dass dies seine schwierigste Arbeit war, für die er über den ganzen Zeitraum täglich 16 Stunden wirklich geschuftet hätte. Danach trat er auch kürzer und übernahm erst ab 2012 wieder mehr als einen Auftrag pro Jahr an. Und für die Fortsetzung von Avatar hatte Horner James Cameron bereits fest zugesagt und beide freuten sich auch schon auf diese nächste große Zusammenarbeit, auf dieses nächste gemeinsame Großprojekt.
Insgesamt sind nämlich inzwischen 4 Fortsetzungen von Avatar angekündigt, die ab 2020 bis 2025 in die Kinos kommen sollen. Am 22. Juni 2015 verstarb James Horner bei dem Absturz seines Privatflugzeugs am Los Patros National Forest in Südkalifornien. Er hinterlässt eine Frau und 2 Kinder. Seine Musik hat uns in unzähligen Filmen begeistert und dazu beigetragen, dass wir in die erzählten Geschichten eintauchen konnten. Er nahm uns mit in schöne, lustige, spannende und emotionale Welten, die wir durch ihn miterleben durften. Und mit dem nächsten Lied möchten wir uns heute von euch verabschieden. Wir sind
Andi
und Marco. Und im nächsten Monat hören wir uns wieder. Jetzt bitte mal alle das Radio laut drehen, denn das nächste Lied muss laut gehört werden. Aus Titanic und mit einer Verneigung vor James Horner, Leaving Port.
Tschüss.